Psalm 74 haben wir bereits zur Einleitung gelesen. Ich möcht's wiederholen. Gedenke deiner Gemeinde, die vor Alters du erworben, die zum Eigentumsvolk du dir erlöst hast. Es gab eine Gemeinde des alten Bundes und es gibt eine Gemeinde des neuen Bundes. Bei der ersten ist das Blut des Lammes vergossen worden, an die Türpfosten gestrichen und der Auszug fand statt. Die Erlösung ist bewerkstelligt worden. Bei der neutestamentlichen Gemeinde war es das Blut des Lammes Gottes, das am Kreuz auf Golgatha zu unserer Erlösung und Versöhnung geflossen ist. Gedenke deiner Gemeinde, die du vor Alters her erworben, die zum Eigentumsvolk du dir erlöst hast. Oh, wie müssten da jetzt unsere Gedanken und Gebete zu Gott emporsteigen. Herr, unser Erlöser, gedenke unser, denn du hast uns erlöst. Weiter steht, lenk deine Schritte hinauf zu den ewigen Trümmern. Ach, alles hat der Feind im Heiligtum zerstört. Nicht außerhalb, im Heiligtum hat er alles zerstört und seine eigene Regie aufgerichtet und das getan, was ihm beliebte. In Vers 8. Sie haben sich vorgenommen, wir rotten sie aus und haben alle Gottesstätten im Lande verbrannt. Und jetzt kommt besonders die Passage, die mich bewegt. Unsere Zeichen sehen wir nicht mehr. Kein Prophet ist mehr da. Oft hat es mich schon bekümmert, dass gegenwärtig kein Prophet Gottes im Lande ist, zu dem man gehen könnte, um eine Antwort von Gott zu bekommen. Andererseits müssen wir sagen, Gott hat uns nicht nur eine, Gott hat uns alle Antworten, die wir benötigen, ob sie von Propheten oder Aposteln, ob im Alten oder Neuen Testament gegeben. Aber er hat sie uns bereits im Worte Gottes geschenkt. Wir brauchen nicht zu sagen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, um Christus herunterzuholen oder in die Tiefe, um ihn heraufzuholen. Es ist alles geschehen. Er kam, hat die Erlösung vollbracht, ist zurückgefahren in den Himmel und wartet, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden, bis zu dem Augenblick der Vollendung der Brautgemeinde. Und dann kommt er wieder, um uns heimzuholen. Vers 10. Wie lange, o Gott, soll der Widersacher noch schmähen, der Feind deinen Namen immerfort lästern? Danach fragen auch wir heute Nachmittag. Und es geht in der Tat darum, dass Gott uns Geduld und Ausharren schenkt in Verbindung mit Glauben und Vertrauen. Denn so steht's geschrieben, wer da ausharret bis ans Ende. Und je länger es dauert, umso schwieriger wird es. Aber Gott will solche Leute aus uns machen, die tatsächlich bis ans Ende ausharren. Komme, was da kommen mag, in der Gewissheit, wer ausharret bis ans Ende, der wird selig werden. Ich lese hier weiter in Vers 11. Warum doch ziehst du deine Hand zurück? O, zieh deine Rechte hervor aus deinem Busen. Mach ein Ende. Mach ein Ende mit allem, was nicht in dein Reich, in deine Gemeinde gehört. Mach ein Ende mit aller Schmach, mit allem, was nicht aus Gott kommt, nicht dem Worte entspricht, mach ein Ende. Mit allem, was keine Existenzberechtigung im Reiche und im Hause Gottes hat. Mach ein Ende damit, um einen neuen Anfang mit dem machen zu können, das du, o Herr, selber schenkst und gibst. In den letzten beiden Versen haben wir gelesen, steh auf, Gott, verficht deine Sache. Gedenke der Schmach, die dich trifft von den Ruchlosen Tag für Tag. Ihr Lieben, so ist es eigentlich. Nicht nur uns trifft die Schmach, denn so steht's geschrieben, dass wir die Schmach um Christi willen zu tragen haben. Aber, und wir sollen dabei vor das Lager hinausgehen, so schreibt es der Apostel im Brief an die Hebräer. Hier wird uns gesagt, dass auch Gott der Herr seine Sache verfechten soll. Und der Gedanke ist damit verbunden, gedenke der Schmach, die dich trifft von den Ruchlosen Tag für Tag. Gott weiß ganz genau, dass wir nichts zu tun vermögen. Was er nicht tut, das bleibt ungetan. Nicht nur uns, auch unseren Herrn trifft die Schmach mit uns. Er ist ja das Haupt der Gemeinde. Wir bilden seinen Leib. Was uns trifft, trifft ihn. Und was ihn trifft, das trifft uns. Wir bilden in der Tat eine göttliche Einheit. Lasst uns einige weitere Bibelstellen lesen aus dem Propheten Zacharia. Zacharia, Kapitel 8, Zacharia, Kapitel 8, Vers 9. So hat der Herr der Heerscharen gesprochen, fasst Mut, die ihr in diesen Tagen diese Verheißungen aus dem Munde der Propheten vernehmt. Soweit dieses teure und heilige Wort Gottes. Sind zusammen mit der Grundsteinlegung für den Wiederaufbau des Hauses Gottes, des Tempels des Herrn, prophetisch gesehen, laufen die Dinge ja parallel, ob Israel im Alten Testament, ob die Gemeinde im Neuen, da ist der Tempel zerstört worden, hier das Heiligtum Gottes, die Gemeinde. Und dann wird gesagt, fasst Mut, ihr, die ihr in diesen Tagen die Verheißungen aus dem Munde der Propheten vernehmt. Wie oft haben wir hier schon gesagt, der wahre biblische Glaube ist in den Verheißungen Gottes verankert. Wer keine Verheißung hat, hat keinen Grund und Boden, auf den er sich geistlich stellen könnte. Dann rotiert der Glaube im luftleeren Raum. Aber mit dem Moment, wo wir eine Verheißung Gottes haben und uns darauf stellen können, kann Gott nicht anders als antworten. Was mich sehr bewegt, ist ein weiterer Vers in diesem gleichen Kapitel, Zacharia, Kapitel 8, der letzte Vers. So spricht der Herr der Heerscharen, an jenem Tage, da werden 10 Männer aus allen Sprachen der Völker einen jüdischen Mann beim Rockzipfel ergreifen und zu ihm sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben vernommen, dass Gott mit euch ist. Als ich dieses Wort las, dachte ich bei mir selber, in dem Moment, wenn Gott sich zu seinem Volke Israel wendet, wenn das Gesamtgeschick wieder in die göttliche Ordnung gefügt und es versammelt sein wird auf dem Berge Zion, wie es sehr viele Bibelstellen berichten, das Wort wird ausgehen von Jerusalem und die Belehrung vom Berge Zion. Auch das ist überall nachzulesen im prophetischen Wort. Wenn Gott sich sichtbar zu Israel bekennt, werden es die Völker erfahren. Und 10 Mann werden einen Juden packen, wo immer der Rock noch ausreichen mag, damit die Hand sich festhalten kann, und sprechen: Wir wollen mit euch gehen. Weshalb? Weil sie Juden sind, weil sie nach Jerusalem gehen. Die Antwort lautet, oder die Frage oder der Ausspruch: Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben vernommen, dass Gott mit euch ist. Ich dachte so bei mir selbst: Wenn es dem Herrn gefällt, wie wir ja gelesen haben und die Stellen kennen, dass vor der Wiederkunft Jesu Christi der Aufbau der Gemeinde wieder stattfinden muss, dass alle Dinge in den rechten Stand gebracht werden müssen. Und das ist ja der Sinn und die Bedeutung, dass Gott eine prophetische Botschaft sandte, um uns die Worte der göttlichen Verheißung für unsere Tage, für uns, für unsere Zeit ins Herz hineinzulegen. Und wir dürften sagen, derselbe Grundstein, das gleiche Fundament wie in den Tagen der Apostel ist ja neu gelegt worden. Und wir haben es auch hier schon verkündigt, als Esra und Nehemia und die Männer Gottes zu der Zeit zurückkehrten, sich unter denen befanden, die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt waren. Was taten sie? Sie haben den Tempel, von dem nur noch Schutt und Asche übrig geblieben war, sie haben alles freigelegt. Bis wohin? Bis das Fundament klar sichtbar wurde. Alles Schutt, alles Zerstörte ist aufgeräumt worden. Und dann sah man die ursprünglichen Fundamente und erst dann begann der Aufbau. Ihr Lieben, es war notwendig, dass Gott uns eine prophetisch-apostolische Botschaft sandte, nicht nur, um hier und dort ein wenig zu verbessern, sondern alles, was da zusammengefallen war, beiseite zu schieben und das Fundament klar zu sehen und das selbst neu aufzubauen. Ich glaube, dass es uns einleuchtet, dass Gott nicht auf dem Schutt und den Trümmern bauen konnte, sondern dass er das, was zusammengefallen war, eben zur Seite geschoben haben musste. Und gerade darin besteht ja der Dienst Bruder Brennhams. Und wenn es gestattet ist, diesbezüglich noch eine Bemerkung zu machen: Wir haben doch festgestellt, wie er evangelistisch tätig war und die Gaben des Geistes bis hin zu dem Zeichen des Messias überall offenbar geworden ist. Aber nach Öffnung der Siegel ist doch manches aufgeräumt worden, manches Thema behandelt worden, das er vorher nicht so angepackt hat, vor allen Dingen nicht in der Öffentlichkeit. Es war notwendig, um eine Gesamtaufräumung vorzunehmen, damit der Gesamtbau durch die Gnade Gottes neu stattfinden könnte. Ich würde mich freuen, wenn wir es noch erleben könnten, nämlich, dass Gott sich zu uns bekennt. Nicht um unseretwillen, aber auch das ist schon einige Male an dieser Stätte und an anderen Orten gesagt worden. Wenn sich Gott nicht zu denen bekennt, die ihm jetzt glauben und jetzt auf seinen Wegen wandeln, die Verheißungen für diese Zeit im Glauben aufnehmen, die seinen Namen durch die Taufe bewusst angenommen haben, die wirklich in allen Dingen, und Gott sei Dank dafür, bestrebt sind, Gott zu gefallen, ihm zu glauben und ihm zu folgen. Wenn sich Gott nicht zu dieser Schar bekennt, die wirklich bereit ist, nach bestem Wissen und Gewissen seinen gebahnten Weg zu gehen, wenn er sich zu denen nicht bekennt, zu wem soll er sich dann bekennen? Wenn ihr es wisst, sagt es mir. Was ist immer geschehen? Nehmen wir das Volk Israel. Und da hat Bruder Brenner auch einen gewaltigen Ausspruch getan, über den es sich nachzudenken lohnt. Er sagte so in etwa, dass Gott das Volk Israel nur im verheißenen Lande segnen kann. Und er geht ein bisschen weiter und sagt, die Prophetie spricht nicht, na, er gebraucht das Wort Crooked, von dem Crooked Jew, von dem etwas verschrobenen, verbogenen Juden, der in New York an der Wall Street die Geschäfte macht, sondern von den Juden, die zurückkehren in das Land ihrer Väter, in das Land der Verheißung. Und es ist einfach ganz wichtig, wie auch schon gesagt, die beiden Propheten werden nicht in Zürich auftreten oder in Washington, Moskau oder sonst wo. Wo werden sie ihren Dienst verrichten? In Jerusalem. Also müssen alle diejenigen aus Israel, die an dem Heilsgeschehen Gottes zu dem Zeitpunkt Anteil haben möchten, sie müssen da sein, wo Gott wirken wird. Sonst haben sie keinen Anteil daran. Genauso ist es mit der Gemeinde des lebendigen Gottes. Wir müssen in das Land der Verheißung, wir müssen die Verheißungen Gottes tragen, um dann in das Land der Verheißung, nämlich in die Verwirklichung dessen, was Gott zugesagt hat, versetzt werden zu können. Aus dem Jakobusbrief möchte ich lesen, was die Geduld anbetrifft. Und es ist einfach notwendig, dass wir uns vor Augen führen. Geduld tut uns Not, bis es Gott gefällt, das, was er verheißen hat, auch zu erfüllen. Die Stelle ist uns bekannt. Jakobus Kapitel 5 von Vers 7. So harret denn standhaft aus, liebe Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Also ein Ausharren. Nicht irgendwann aufgeben und nicht sagen, nun, es geschieht nicht. Es muss geschehen. Es wird geschehen, weil Gott es gesagt hat. Nicht, weil wir es wollen, sondern weil es zu dem göttlichen Heilsplan gehört, der unabänderlich ist. Und darin darf unser Glaube verankert sein. Wir lesen dann weiter in Vers 8. So haltet auch ihr geduldig aus und macht eure Herzen fest. Denn die Ankunft des Herrn steht nahe bevor. Hätte Jakobus diesen Brief nicht gestern schreiben können an uns, die wir in dieser Zeit leben? Die Kritiker haben Kapitel über Kapitel geschrieben und dargelegt, dass sich die Apostel getäuscht, geirrt haben um dies und jenes. Nicht Apostel und Propheten haben sich getäuscht und geirrt. Philosophen und Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, die jedes Maß der Kritik überschreiten, haben sich getäuscht und geirrt. Der Geist Gottes musste immer so schreiben, dass für jeden Zeitpunkt, für jede Zeitspanne das richtige Wort in der Heiligen Schrift gefunden werden kann. Ich bin Gott dafür dankbar. Welch ein Beweis, dass nicht Menschen von sich aus gedacht oder geschrieben haben, sondern heilige Männer, vom Geist Gottes durchdrungen, ja getrieben vom Heiligen Geist, ob im Alten oder Neuen Testament, haben gesprochen und geschrieben. Also haltet geduldig aus und macht eure Herzen fest. Und merkt euch eins, die Prüfungen, durch die wir gehen müssen, werden immer schwerer. Immer schwerer. Wenn dann das Wort aus Apostelgeschichte, wahrscheinlich Kapitel 7, als die Zeit der Erfüllung der Verheißung nahegekommen war, bedrückte Pharao das Volk Israel in Ägypten umso schlimmer, umso mehr. Also vor dem direkten Zeitpunkt der Befreiung und Herausführung ist die Not unerträglich geworden. So waren die Wege Gottes damals. Wie werden sie jetzt sein? Er kann sogar gestatten, dass wir um seines Namens willen und um seines Wortes willen noch einiges werden zu erdulden haben. Tun wir es mit Freuden, in der Gewissheit, den Leib können sie töten, aber die Seele vermögen sie nicht zu töten. Wir wissen ja, dass Gott treu ist und mit uns sein wird bis ans Ende. Lesen wir noch ein wenig weiter, und zwar Vers 11. Seht, wir preisen die selig, welche geduldig ausgeharrt haben. Und dann geht's weiter. Vom standhaften Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Als ich diesen Vers las, musste ich daran denken, wie doch Propheten ausgeharrt haben bis zum letzten Tage und haben persönlich die Erfüllung dessen, was Gott durch ihren Mund hatte sagen lassen, nicht gesehen. Meinetwegen Jesaja, eine Jungfrau wird und so weiter. Er hat es nicht gesehen. David, Psalm 22. Meine Hände und meine Füße haben sie mir durchbohrt. Und all die vielen Bibelstellen, das Los haben sie um mein Gewand oder sein Gewand geworfen. Es gibt ja da diese vielen Weissagungen, die aus dem Munde der Propheten gekommen waren. Sie haben mit eigenen Augen nichts von der Erfüllung gesehen. Hätte man all diese Propheten auf ihrem Sterbebett gefragt, Mann Gottes, bist du dir deiner Sache gewiss? Jeder Mann Gottes hätte geantwortet, Verzeihung, das ist nicht meine Sache, das ist Gottes Sache. Und ich bin mir dessen gewiss, dass Gott, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, tun wird, was er durch meinen Mund angekündigt hat. Die Propheten waren sich der Sache sicher. Weshalb? Nicht sie haben gesprochen, Gott hat durch sie gesprochen. Eine Frage, warum sind wir uns unsere Sache sicher? Weil Bruder Brenham etwas gesagt hat oder vielleicht Bruder Frank es wiederholt hat. Nein, es ist nicht die Sache eines Menschen, es ist die Sache Gottes. Und wenn Gott es ist, der gesprochen hat und Menschenmund nur weitergegeben hat, dann ist es und bleibt es von Anfang bis ans Ende die Sache Gottes. Also dem Herrn können wir vertrauen, ausharren in allen Prüfungen. Betet bitte nicht, dass der Herr den Prüfungen ein Ende machen soll. Denn ich sage es noch einmal, sie werden noch schlimmer kommen. Bitten wir Gott lediglich darum, auszuharren, Stand zu halten, im Glauben festzustehen, eben weil wir Träger der göttlichen Verheißungen sind. Ich möchte in 1. Petrus, im 1. Kapitel, Vers 7 bis 11 lesen, und vielleicht, ja, im Verzeihung, im 1. Petrus, Kapitel 1, eigentlich von 2 bis 9 insgesamt. Ich werde dann aber das Wichtige oder in diesem Zusammenhang Wichtige hervorheben. Vers 2. Und nach der Vorherbestimmung Gottes, des Vaters, dazu erwählt sind, in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blute Christi. Gnade und Friede möge euch immer reichlicher zuteil werden. Dann geht das immer weiter und weiter. Dann Vers 5. Die ihr in der Kraft Gottes durch den Glauben für die Errettung bewahrt werdet, die bereit steht, um in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Was schreibt hier der Apostel Petrus? Genau wie ein Terminkalender, wie eine Sache, die vorher festgelegt wurde, so wird es uns hier gesagt, die ihr in der Kraft Gottes, und wie geschieht's? Durch den Glauben für die Errettung bewahrt werdet. Gott, der uns errettet hat, hat die Macht, uns zu bewahren, hat die Macht, mit uns zu sein, uns zu führen und zu leiten, bis wir ihn schauen werden. Durch den Glauben für die Errettung bewahrt werdet. Die bereit steht, um in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Nun haben wir das Vorrecht, in dieser letzten Zeit zu leben, in der es offenbar werden soll und offenbar werden wird, so gewiss Gott es gesagt hat. Jemand könnte mich fragen, ob ich mich denn nicht gefürchtet habe zu schreiben, dass das große Ereignis der Wiederkunft unseres Herrn, ob es nun vor oder um oder nach der Jahrtausendwende kommen wird. Aber es wird kommen. Es muss kommen. Gott hat es so gesagt. Und die Schrift erfüllt sich vor unseren Augen. Wenn ihr das so glaubt, sagt doch einmal Amen. Amen. Gelobt sei der Name des Herrn. Wir können nicht anders als bezeugen, dass Gott uns durch den Glauben hindurchträgt. Er bewahrt uns, damit wir, die wir in dieser letzten Zeit leben, bis ans Ende ausharren, um an der Errettung, an der Verwandlung und Entrückung teilzuhaben, die in der letzten Zeit geoffenbart werden soll, ja geoffenbart werden wird. Denn so hat Gott es in seinem Worte bestimmt und so wird es sein. Jetzt lesen wir hier weiter. Darüber jubelt ihr. Darüber jubelt ihr. Haben wir damit eigentlich schon begonnen? Haben wir begonnen, darüber zu jubeln, dass der Herr wiederkommt, dass er uns bewahren wird, bis zu dem Augenblick der Wiederkunft. Hier heißt es, darüber jubelt ihr. Ich lese weiter. Darüber jubelt ihr. Mögt ihr jetzt auch eine kurze Zeit, wenn es so sein muss, nicht aus irgendeinem willkürlichen Zweck sein dürfte, sein könnte, sondern wenn es so sein muss, durch mancherlei Anfechtungen in Trübsal versetzt werdet. Keiner von uns kann sich die Art der Anfechtung oder Trübsal aussuchen. Jedem wird aber das zugemutet, was er tragen kann. Und noch steht geschrieben, dass der Herr keine Lasten auflegt, es sei denn, dass wir sie tragen können. Noch nie ist jemand über sein Vermögen geprüft und versucht worden. Wir mögen manchmal denken, das geht jetzt über meine Kraft. Ja, vielleicht bis zu dem Augenblick, aber schon hat Gott neue Kraft geschenkt. Und schon geht's wieder weiter durch die Gnade unseres Gottes. Wie oft haben wir es erlebt? Da, wo wir zu Ende sind, da beginnt Gott erst in rechter Weise einzugreifen und die Sache zu übernehmen. Es steht dann weiter hier, dadurch soll sich ja die Echtheit eures Glaubens bewähren und wertvoller erfunden werden als Gold, das vergänglich ist, aber durch Feuer in seiner Echtheit erprobt wird und sich zum Lobe, zur Ehre und zur Verherrlichung bei der Offenbarung Jesu Christi erweisen wird. Alles, was in unserem Leben kommt, was uns widerfährt, an Prüfungen, an Versuchungen, an Leid, an Not, an Tränen, was immer es sein mag, auf irgendeinem Gebiet unseres Lebens, bedürfen wir da diese Zubereitung und deshalb schenkt sie Gott uns aus Gnaden. Und am Schluss werden wir sagen, dass all seine Wege Treue und Barmherzigkeit gewesen sind. Und dann wird sicher auch der Augenblick kommen, an dem wir sagen können, Herr, habe Dank für all die Dinge, die du meines Weges geschickt hast. Sie dienten mir dazu, deinen Weg gebeugt und demütig bis ans Ende zu gehen. Ich danke dir dafür, dass du sie mir sandest, damit ich das Ziel erreiche. Nicht ein einfacher Weg, sondern ein steiler, ein dorniger Weg, aber ein Weg, der zum Ziele führt, ein Weg, der zur Herrlichkeit führt. Ich lese noch den 9. Vers, vielleicht 8 und 9. Ihn habt ihr lieb, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und ihm jubelt ihr mit unaussprechlicher und verklärter Freude entgegen, weil ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, nämlich die Errettung eurer Seele. Man muss auf das Ziel schauen, wie Paulus an die Philipper schreibt, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich das vorgestreckte Ziel im Auge aus nach der himmlischen Berufung in Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann sage ich, tue es, weil auch ich von Christus ergriffen worden bin. Er ist ehrlich genug und schreibt zugleich, nicht, als ob ich es schon ergriffen oder erlangt hätte, aber ich jage ihm nach, damit ich es ergreife, weil auch ich von Christus ergriffen worden bin. Liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde, kannst du bezeugen, von Christus ergriffen worden zu sein, von ihm gerettet, von ihm begnadigt, von ihm erlöst, von ihm ergriffen worden zu sein? Steht das Ziel vor deinen Augen, dann danke ihm für alles, was deines Weges kommt. Hebräer Kapitel 10, ebenfalls eine sehr bekannte Stelle. Hebräer Kapitel 10. Aber wir sollen uns ja mit diesen Worten untereinander trösten, bis der Herr kommt. Und der Trost aus der Heiligen Schrift ist immer noch der beste. Hebräer Kapitel 10. Man könnte hier von 35 lesen. Werft also eure freudige Zuversicht nicht weg. Sie bringt ja eine hohe Lohnvergeltung mit sich. Denn standhaftes Ausharren bzw. Geduld tut euch Not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut erlangt. Wir kennen diese Bibelstellen. Mögen sie uns zum Trost, zur Erbauung, zur Stärkung gereichen. Niemand sitze hier und denke bei sich selber, das haben wir schon oft gehört. Möge es dir und mir neu werden, wirklich ein Wort Gottes, das in dieser Stunde zu deinem und meinem Herzen spricht. Ein Wort, das wir nicht gleichgültig an uns vorübergehen lassen, als beträfe es andere, sondern ein Wort, durch das wir angesprochen werden, ein Wort, mit dem wir gemeint sind, ein Wort, auf das es jetzt ankommt, nämlich unsere Berufung und Erwählung festzumachen, umso mehr wir sehen, dass dieser Tag herannaht, wie es hier im Worte Gottes auch gesagt wurde. Jede Verkündigung ist ja an uns gerichtet, an alle, die sie noch hören werden. Wir tun gut daran, wenn wir uns ganz persönlich ansprechen lassen und uns mit Gott in dieses Gespräch einlassen und ihm die Antwort geben, in unserem Herzen im Gebet die Antwort geben zu dem Wort, mit dem er uns angesprochen hat. In 1. Thessalonicher 4, Vers 18 steht das herrliche Wort: So tröstet euch also untereinander mit diesen Worten. Worüber sollen wir uns trösten? Vorher ist ja die Rede von der Wiederkunft des Herrn, von den in Christus Entschlafenen, dass sie auferstehen werden, von der Verwandlung derer, die übrig bleiben bis zur Wiederkunft des Herrn. Und dann, wie in Vers 17 geschrieben steht, darauf werden wir, die wir noch leben und übrig geblieben sind, zusammen mit ihnen auf Wolken dem Herrn entgegen in die Luft entrückt werden. Und alsdann werden wir alle Zeit mit dem Herrn vereint sein. Danach steht der Vers: So tröstet euch also untereinander mit diesen Worten. Wenn du einen Krankenbesuch machst, wenn du Leid und Not siehst und du merkst, dass dein Trost und deine Worte da nicht ausreichen, so denke daran, dass bald alles überstanden ist, hinter uns sein wird. Trösten wir uns in jeder Lage, in die wir hineinkommen können, mit diesen Worten: Unser Herr kommt, ja, unser Herr kommt bald. Und da mag es wieder die Kritiker geben, nicht Gläubige, aber die Kritiker, auch diese Schriftstellen haben sie gefunden, in denen unser Herr speziell in der Offenbarung sagt: Siehe, ich komme bald. Offenbarung Kapitel 22, Offenbarung 22, Vers 7: Und wisset wohl, ich komme bald. Selig ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buches festhält. Die Kritiker schreiben: Jesus hat verheißen, siehe, ich komme bald. Und fast 2000 Jahre sind vergangen. Aber der Apostel hat uns geschrieben, dass dieses Heil, dieser große Tag, erst in der letzten Zeit kommen wird und dass dann die Gemeinde hinaufgenommen wird in die Herrlichkeit. Selig ist, wer die Worte der Weissagung dieses Buches festhält. Ich frage euch heute: Erst im 3. Jahrhundert sind die einzelnen Bücher zum Neuen Testament zusammengefasst worden. Wer hat in der gesamten Zeitspanne überhaupt bewahren und behalten können, was im letzten Buch der Bibel geschrieben steht, zumal es noch gar nicht geöffnet und geoffenbart wurde? Es gibt Stellen im Worte Gottes, die einfach an die Gemeinde, die am Ende auf Erden sein würde, gerichtet worden sind. Auch dafür sind wir sehr dankbar. Im letzten und zweitletzten Vers lesen wir in Offenbarung 22: Es spricht der, welche dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Es gibt Menschen, mit denen die Gnade ist und bis ans Ende sein wird. Menschen, die ausharren, Träger der göttlichen Verheißungen sind. Menschen, die Geduld üben, bis die Stunde Gottes schlägt, in der etwas geschieht. Enden wir mit dem herrlichen Psalmwort, das wir zur Einleitung gelesen haben. Gedenke deiner Gemeinde, die du vor Alters erworben hast, die zum Eigentumsvolk du dir erlöst hast. Das sei unser Gebet, dass wir heute zu unserem Herrn und Erlöser emporschicken. Gedenke deiner bluterkauften Schar und denke auch daran, dass nicht wir allein geschmäht werden, sondern dass auch du, o Herr, und dein Name und dein Wort geschmäht werden. Dann können wir gläubig beten, Herr, unser Gott, erhebe dich, nimm deine Macht an dich, mach deiner und unser Schmach ein Ende, bestätige dein Wort und erfülle es. Wenn schon in der gesamten charismatischen Bewegung, die ja durch alle Kirchen und Freikirchen hindurch geht, damit je länger, je mehr gerechnet wird, das große Wunder und Zeichen geschehen, wie viel mehr müssen dann wir als wiedererstattete Gemeinde des lebendigen Gottes damit rechnen, dass die Auferstehungskraft, schöpferische Kraft Gottes offenbar wird in dem Leib des Herrn, Amen. Damit auch die törichten Jungfrauen eines Tages sprechen können, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott es sein wird, und ich kann es euch lesen, aus Jesaja 28 und aus dem Propheten Haggai und anderen Stellen, dass der Herr selber es ist, der sich erheben und sein Werk zum Abschluss bringen wird und seine Arbeit, eine ungewöhnliche Arbeit, so steht es da geschrieben, wird er zur Vollendung bringen. Doch er braucht dazu eine Gemeinde, er braucht Glieder seines Leibes, die zusammengefügt werden und ihm zu Diensten stehen. Und das möchten wir durch die Gnade Gottes sein. Und warum möchten wir es sein? Weil wir von Gott dazu vorherbestimmt worden sind. Amen. So wie Gott einen Boten und eine Botschaft hat für die Endzeit, so hat er eine Gemeinde in der Endzeit, die wieder Säule und Grundfeste der Wahrheit sein wird. Eine Gemeinde als Offenbarungsstätte des lebendigen Gottes. Ihm, unserem Herrn, sei jetzt und in alle Ewigkeit Preis, Ruhm und Ehre in dem teuren und heiligen Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns zum Schlussgebet aufstehen. Himmlischer Vater, nochmals danke ich dir von ganzem Herzen für die heutige Andacht, für dein Wort, dass wir uns orientieren können, das Zeitgeschehen, auch das Frömmste, das dem Heiligen Geist zugeschriebene, dass wir es unterscheiden, klar erkennen und sehen dürfen. Das Wort sollte nie von Rom ausgehen, immer von Jerusalem,
Amen,
ja. Immer vom Berge Zion,
ja,
oh. Immer aus dem Mund der Propheten,
Amen.
Immer aus dem Mund der Apostel. Amen. Geliebter Herr, wer heute dein Wort verkündigt, verkündigt das Wort gemäß dem, wie es Propheten und Apostel von Jerusalem aus verkündigt haben.
Ja.
Halleluja. Herr, ich danke dir für diese Glaubensgewissheit,
ja,
und auch für die Möglichkeit der Prüfung, die, ja, wir dadurch haben. Du hast uns den Maßstab, das Wort in die Hand, ins Herz gelegt.
Ja.
Wir dürfen alles daran prüfen,
ja,
ob es sich also verhält.
Amen.
Hab auch Dank für deinen Propheten, den du uns gesandt hast, um uns aufmerksam zu machen, die Richtschnur zu geben, ja, den Wink zu geben.
Ja.
Herr, unser Gott, wie treu bist du.
Ja.
In der Tat tust du nichts, ohne vorher deinen Ratschluss, deinen Knechten,
ja,
und Propheten geoffenbart zu haben.
Ja.
Nicht dem oder den falschen Propheten, sondern deinen Knechten und Propheten,
Amen,
wie du sie früh und spät gesandt hast.
Halleluja.
Habe Dank, o Herr, für die Männer von Gott gesandt, Amen, bis in unsere Zeit hinein.
Ja.
Sie haben uns das wahre Wort Gottes verkündigt.
Oh.
Habe Dank dafür. Segne uns und mit uns dein gesamtanbetendes Volk.
Ja.
Und sei du mit uns allen,
Amen,
aus Gnaden bis ans Ende.
Ja.
Du hast es verheißen,
oh,
und so wirst du tun. Siehe, ich bin bei euch alle Tage,
Amen,
bis an das Ende der Welt.
Amen.
Herr, bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns.
Ja.
Und segne uns. Wir danken dir für alles. In Jesu Namen. Amen.
Amen.